In dem Kapitel 7 des Markus-Evangeliums geht es Jesus um die Auslegung der Gebote. Und in einigen Situationen kommt er damit sehr auf Konfrontationskurs mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Einige von diesen Pharisäern und Schriftgelehrten waren extra aus Jerusalem angereist. Und es gibt einigen Streit darüber, wie man das Alte Testament richtig auszulegen hat. Und nach diesem Streit berichtet Markus dann, dass Jesus sich in die Gegend von Tyros und Sidon begibt, wo er versucht, unerkannt zu bleiben. Und jetzt bitte einmal die Karte. Ja. Also wir sehen dort vorne den kleinen blauen Fleck, das ist der See Genezareth, so bei Hippos und Philotherio. Und weiter oben die beiden gelb-roten Punkte, Tyros und Sidon. Und da seht ihr, das gehört nicht mehr zum israelitischen Gebiet, sondern syrisch-phönizisch. Heutzutage ist das, glaube ich, der Libanon da oben, so in die Richtung. Und das ist kein jüdisches Gebiet. Das heißt also, nachdem Jesus aneinander geraten ist mit einigen Schriftgelehrten, insbesondere mit einigen, die Connections nach Jerusalem hatten, die extra aus Jerusalem angereist waren, zieht er sich also in ein Gebiet zurück, in der die Schriftgelehrten und Pharisäer keine Macht haben. Und dann heißt es bei Markus, danach verließ Jesus die Gegend von Tyros wieder. Er kam über Sidon zum See von Galiläa, mitten ins Gebiet der 10 Städte. Jetzt mal zwei Folien, war glaube ich weiter, zack, ja. Nee, eine weiter noch, eine Folie. Noch eine weiter. Ja, jetzt seht ihr die gelben Punkte, das sind die 10 Städte, die sogenannte Dekapolis. Diese 10 Städte hatten einen Bund geschlossen mit sich einander und haben als Pompeius das Römische Reich im Nahen Osten irgendwie erweiterte, haben sich dem Römischen Reich unterworfen, vermutlich weil sie nicht vom Herodes beherrscht werden wollten, weil sie gedacht haben, Rom ist weit. Und wir haben mehr Freiheiten und mehr Ordnung unter römischer Herrschaft, als wenn wir da dem Herodes irgendwie dienen müssen. Und so haben sie diesen Bund gegründet. Und ihr seht, dieser Bund geht bis ganz nah ran an den See Genezareth heran. Und es heißt also, dass Jesus die Gegend von Tyros verließ und über Sidon zum See nach Galiläa ging, mitten ins Gebiet der 10 Städte. Das heißt, er ist immer noch nicht wieder auf jüdischem Gebiet, dort, wo der Einfluss der Pharisäer und Schriftgelehrten ist, sondern er ist sozusagen noch auf ausländischem Gebiet, nach jüdischer Definition auf heidnischem Gebiet. Und das ist trotzdem relativ nah am See Genezareth und trotzdem ist er sozusagen der Macht der Pharisäer entkommen und ist sozusagen frei in dem, was er sagt und in dem, was er tut. Ein bisschen fummelig ist die Beschreibung von Markus, wenn Markus sagt, Jesus verließ die Gegend von Tyros und kam über Sidon zum See Genezareth. Weil wenn ihr seht, Tyros ist weiter südlich, dann wäre Jesus nach Sidon gegangen, also Richtung Norden, und dann ganz runter, um wieder an den See Genezareth zu kommen. Das ist irgendwie so ein bisschen Umweg. Das ist so wie Navi hat die schönste Route eingeplant oder so. Da gibt es jetzt wahnsinnig viele Theorien, dass da irgendwie was Besonderes war oder dass Markus einfach keine Ahnung hatte von wie die Städte und Landkarten waren. Könnt ihr euch gerne im Internet durchlesen und euch eine eigene Theorie zumachen. Es gibt keine eindeutige Lösung, wo man sagen kann, okay, diese Person hat einen richtigen Beweis, warum das so ist. Okay, jetzt wisst ihr ungefähr, wo das passiert, was ich jetzt erzähle. Und jetzt geht's tatsächlich mit dem Predigtext und der Predigt los. Da brachten Leute einen Taubstummen zu ihm. Sie baten Jesus, leg ihm deine Hand auf. Und Jesus führte ihn ein Stück von der Volksmenge weg. Er legte seine Finger in die Ohren des Taubstummen und berührte dessen Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu ihm, Ephata, das heißt, öffne dich. Und sofort öffneten sich seine Ohren, seine Zunge löste sich und er konnte normal sprechen. Und Jesus schärfte ihnen ein, nichts davon weiterzuerzählen. Aber je mehr er darauf bestand, desto mehr machten sie es bekannt. Die Leute gerieten außer sich vor Staunen und sagten, wie gut ist alles, was er getan hat. Er macht, dass die Tauben hören und dass die Stummen reden können. Okay, meine Gedanken zu diesem Text sind ein bisschen komplizierter. Ich kann euch keine glatten 3 Punkte anbieten, sondern wir müssen da einfach irgendwie so durchmarschieren. Die erste Sache ist diese Geschichte hat im Grunde genommen 2 Themen. Das eine Thema ist offensichtlich, das eine Thema ist das Thema Heilung. Da bringen die Leute einen Mann zu Jesus, der taub und stumm ist, und Jesus heilt diesen Mann. Das ist der erste wichtige Aspekt. Und was kann man dazu sagen? Die eigentliche Antwort, die man darauf sagen könnte, ist, okay, wir müssen ab jetzt heute Heilungsgottesdienste hier in der Dreisam 3 machen. Und ja, wenn man ein bisschen genauer guckt, dann stellt man auch fest, okay, wir werden aber Schwierigkeiten mit der Hygiene kriegen. Weil wenn ich jetzt sozusagen dem Beispiel Jesu nachfolge, müsste ich erstmal den Leuten, die Hörprobleme haben, Fingern in den Ohren rein, und die Sprachprobleme haben, mit meinem Speichel an die ran. Das ist für unsere heutige Vorstellung sehr komisch irgendwie. Aber ich meine, die ärztlichen Vorstellungen von vor 100, 200, 300 Jahren sind vollkommen anders gewesen. Und auch da gibt es unterschiedlichste Theorien. Jesus sieht sich selber als Magier und Zauberer und macht da so Heckmeck und denkt sich, ich habe heilenden Speichel oder so. Keine Ahnung, Interpretationen gibt es da auch viele. Ich habe mir Folgendes gedacht. Es gab in der damaligen Zeit keine Sprache, keine Taubstummensprache. Und wenn du taub und stumm bist, bist du ziemlich stark aus der Gesellschaft der Menschen herausgenommen. Und natürlich kann man irgendwie als Taubstummer, ohne eine konkrete Gebärdensprache zu haben, einiges klar machen. Irgendwie, ne? 2 Kaffee oder so. Aber komplexe Ideen wie zum Beispiel Messias, Sohn Gottes, Heilung oder so, da wird es schon ein bisschen schwierig. Das irgendwie gestikulierend rüberzubringen, ist schwierig. Und an ganz vielen anderen Stellen, wo Menschen zu Jesus gebracht werden und er sie heilen soll, nimmt Jesus mit den Menschen Kontakt auf und sagt, was willst du, dass ich dir tue? Das heißt, der sagt nicht, ja, okay, so wie du aussiehst, hast du bestimmt Aussatz, zack, schnell Hand drauf und geheilt, sondern er nimmt mit den Leuten Kontakt auf und gibt ihnen die Möglichkeit, mit ihnen zu reden. Er heilt die nicht einfach so, schwupps. Und das ist jetzt aber schwierig bei jemandem, der taubstumm ist. Wie machst du einem Taubstummen klar, dass du jetzt gleich was machen wirst, was zu tun hat mit seinen Ohren und seinem Mund? Und von daher finde ich diese Interpretation naheliegender als magisches Handeln, weil eigentlich handelt Jesus nicht magisch mit Hokuspokus und Schnickschnack in den Evangelien. Ist für mich magisches Denken keine sinnvolle Erklärung, warum er das macht, sondern für mich ist es eine Zeichenhandlung, mit der Jesus diesem Mann deutlich machen will, jetzt passiert was mit dir. Passiert was mit deinen Ohren und ich werde etwas von mir, von meiner Kraft geben und dann wirst du so reden können wie ich. Du siehst an meinen Klamotten, ich bin Rabbi, ich bin Redner und das gebe ich dir. Was man daran sehen kann, ist, dass Jesus einen, finde ich, sehr menschlichen Umgang hat mit den Leuten, denen er begegnet. Und vielleicht ist das auch eine Frage in unserem heutigen medizinischen System, das von der Fachkompetenz unvergleichlich viel höher, größer und besser ist. Ist das vielleicht auch eine Sache, dass Ärzte und Personal in Krankenhäusern auch Kommunikation lernen sollten? Und lernen sollten, wie gehe ich mit den Patienten um, wie erkläre ich denen, was ich gerade mache. Weil da kann man sich ja manchmal auch taubstumm vorkommen, wenn man hört, was einem erklärt wird, was gerade gemacht wird. Jesus gibt meiner Meinung nach ein Zeichen dafür, indem er mit dieser Zeichenhandlung den Kontakt zu diesem Mann herstellt. Okay, das ist das erste Thema dieses Textes, nämlich die Heilung. Das zweite Thema ist ein bisschen komplizierter, das ist der Messias. Es gibt bestimmte Personen, die können wir an bestimmten Dingen erkennen. Also zum Beispiel den Jesus. Also bei Arche Noah, klar, da ist dieser große Kasten, da sind die Tiere paarweise, da weiß man sofort, wenn man so ein bisschen christliche Bildung mitgekriegt hat, das muss Noah sein, es gibt keine andere Geschichte. Aber bei Jesus ist das schon ein bisschen schwieriger. Es gibt so viele Jesusbilder, wo wir sofort wissen, ah ja, das muss bestimmt Jesus sein, abgesehen davon, dass es natürlich eine Kirche ist und so, aber wo wir gar nicht wissen, wie Jesus aussieht. Und trotzdem haben wir irgendwie als Kultur, als Gemeinschaft eine gewisse Vorstellung. Zum Beispiel ist Jesus in ganz, ganz vielen Darstellungen blauäugig. Ah ja, ist halt so, ne? Der hat halt blaue Augen und blonde Haare. Ist natürlich für jemanden, der im Nahosten lebt, nicht so gängig, aber wir haben uns irgendwie diese gemeinsame Vorstellung gemacht. Und dann, wenn man auch noch so bedeutungsschwanger steht, dann weiß man, das muss jemand Wichtiges sein, weil wer würde sich so hinstellen? Und genauso, wie wir bestimmte Zeichen innerhalb unserer Kultur haben, wo wir bestimmte Leute erkennen, wo wir auch in unserer Religion sozusagen bestimmte Figuren erkennen, wie zum Beispiel Jesus, genauso hatten auch die Juden ganz bestimmte Zeichen, an denen sie sagten, daran kannst du erkennen, dass der Messias kommt. Und diese Zeichen haben sie aus dem Alten Testament genommen, zum Beispiel aus Jesaja 35. Und in Jesaja 35 heißt es von dem Messias, dass in dieser Zeit, wo der Messias wirkt, dass Blinde sehen werden, Taube hören, Stumme reden können und das Lahme gehen können. Und das heißt, den Messias kannst du daran erkennen, dass Lahme gehen können, dass Blinde sehen können und dass Taube hören können und dass Stumme anfangen zu reden. Und so ein Wunder gibt es nicht im Alten Testament. Es ist nicht davon die Rede, dass irgendeiner der Propheten, die doch alle so wortgewaltig gewirkt haben, dass die in großen Mengen irgendwelche Blinden, Lahmen oder sonstige Leute geheilt haben. Wir denken immer so, ja, die hatten damals immer so Massen von Wundern oder so. Aber im Alten Testament, abgesehen jetzt mal von Mehrteilen oder so, gibt es da nicht Massen von Wundern. Und die Propheten haben nicht Massen von Heilungen durchgeführt oder so. Das ist ein Spezifikum des Messias. Und dadurch, dass also Jesus jetzt einen Taubstummen heilt, also zwei Fliegen mit einer Klappe, ne, die Tauben und die Stummen, beide sind mit beteiligt, dadurch macht er sozusagen ein Zeichen, was für die damaligen Menschen, die auf den Messias gewartet haben, ein Hinweis war auf, das muss der Messias sein. So wie bei uns blonder Mensch mit halblangen blonden Haaren, so ein bisschen spärlichen blonden Bart, blauen Augen in komisch lockerem Gewand, der bedeutungsschwanger guckt, das muss Jesus sein. So war das für die damals, dass sie dachten, Mensch, so ein Wunder, das macht nicht irgendjemand, das hat was mit dem Messias zu tun. Das heißt, es kündigt sich in dieser Handlung Jesu das Messiassein an. Oder die Leute haben es so interpretiert. Aber da steckt in dieser Geschichte noch mehr drin, weil nämlich Jesus noch eine Sache macht, die noch mal komplizierter ist und die für uns auch gar nicht so wahrnehmbar ist. Also, als Jesus diesem Mann entgegentritt, hebt er die Augen zum Himmel. Das liegt einfach daran, dass man in der damaligen Zeit bei den Juden gebetet hat, indem man die Hände erhoben hat und zum Himmel geguckt hat, weil da ist Gott. Du kannst ja nicht woanders hingucken. Das ist ja unhöflich, wenn du mit jemandem redest und guckst dir nicht an. Also wenn du mit Gott redest und mit Gott gegenüber solltest du nicht unhöflich sein, guckst du Gott an. Okay, so Jesus guckt also zum Himmel und sagt dann nicht, Gott, ich bitte dich, heile diesen Mann, damit die Menschen sehen, dass ich der Messias bin, sondern er selber gibt den Befehl. Jesus selber sagt, öffne dich. Und der Mund dieses Menschen öffnet sich und die Ohren öffnen sich. Bei den Propheten ist es ganz wichtig, dass sie keine Kraft aus sich selbst heraus haben, sondern dass sie im Auftrag Gottes handeln und dass sie das tun, weil Gott ihnen das aufgetragen hat. Und sie bitten Gott so und so und dann wird das geschehen. Oder Gott sagt, pass auf, in 50 Jahren passiert das und das. Und die Propheten stellen sich hin und sagen, hey, in 50 Jahren passiert das und das. Sie können es nur sagen, weil Gott es ihnen vorher gesagt hat. Jesus hier bittet nicht Gott, heile diesen Mann, sondern Jesus selber befiehlt. Das ist für uns ein ganz kleines Detail, was wir übersehen würden. Genauso wie vielleicht so ein antiker Mensch unsere Jesus-Darstellung sehen würde und übersehen würde unsere Zeichen, woran wir festmachen, das muss bestimmt der Jesus sein. Wir übersehen das, aber für die damaligen Menschen war das offensichtlich, dass Jesus sozusagen an dieser Stelle nicht nur den Anspruch deutlich macht, ich bin der Messias, sondern dass da noch mehr rüberkommt, nämlich, dass er Gott ist. Und das wird nochmal deutlich an der Reaktion der Leute. Es gibt bei den Wundergeschichten einen sogenannten Chorschluss. Das heißt, so eine Wundergeschichte hat normalerweise drei Phasen. Die erste Phase ist, irgendwie kommt einer, dem es ganz schlecht geht. Die zweite Phase ist, Jesus interagiert mit dem und er wird geheilt. Und die dritte Phase ist der sogenannte Chorschluss. Alle, die das sahen, waren begeistert und riefen, sowas haben wir noch nicht gesehen. Gott macht wirklich großartige Dinge oder so. An dieser Stelle, in diesem Text, sagen sie, wie gut ist das alles, was er getan hat. Er macht, dass sie Tauben hören und dass sie Stummen reden können. Sie sagen nicht, wie gut ist es, was Gott durch diesen Propheten, durch diesen Rabbi, durch den Messias getan hat, sondern sie sagen, wie gut ist alles, was er getan hat, der Mann, der da vor uns steht. Auch wieder nur ein ganz kleines Detail. Ein Detail, das wir mit unserer kulturellen Prägung vielleicht übersehen, die aber für die damaligen Menschen etwas Bedeutsames war. Sie loben Jesus für diese Tat, nicht Gott. Und damit wird deutlich, dass diese Menschen in Jesus mehr sehen als nur einen jüdischen Rabbiner, dass sie in ihm mehr sehen als nur den Messias. Sie sehen in ihm Gott, dass Gott in ihm wirkt, dass er Gott ist. Okay, das ist der erste Part meiner Predigt. Der war vielleicht ein bisschen theoretisch, aber trotzdem ist es wichtig, solche Details mal zu sehen, weil wir manchmal über Texte einfach drüber gehen und gar nicht wahrnehmen, was da drin steckt. Und jetzt zwei abschließende Gedanken. Ihr könnt euch also entspannen, da kommt nicht noch so viel mehr. Was haben wir jetzt davon von diesem Text? Das erste ist eine bittere Frage, die ich stelle, aber ich denke, es ist eine Frage, die wir stellen müssen. Worum wir so bitten? Ich denke, wir alle bitten, und ich schließe mich damit ein, ich mache das genauso, wir bitten in vielen Gebeten, dass Gott dieses, jenes und solches tut. Und dabei sind sicherlich auch Heilungen und Wunder und was weiß ich. Diese Heilung, die Jesus dort macht, ist nicht einfach eine Heilung, damit diesem Menschen es besser geht. Natürlich geht es diesem Menschen besser. Natürlich geht Jesus mit diesem Menschen angemessen um. Aber diese Heilung ist ein Zeichen dafür, hier ist Gott. Hier handelt Gott. Das heißt, der Fokus, warum es eigentlich geht, ist nicht, ich habe mein Leben einfacher, sondern hier wird Gott sichtbar. Und ich glaube, in unserer heutigen Gebetskultur denken wir ganz, ganz stark daran, oh lieber Gott, mach mein Leben leichter. Also zumindest bei mir ist das so. Vielleicht ist es bei euch ganz anders, aber ich glaube, viele meiner Gebete kann ich so zusammenfassen. Ich meine, es ist ein bisschen trivial, aber es ist irgendwie so. Bitte, lieber Gott, mach mein Leben leichter. Mach, dass ich nicht zum Zahnarzt muss. Ich will keine Wurzelbehandlung. Ja, habe ich letzten Male öfter mal gebetet. Da muss ich wahrscheinlich jetzt doch hin nach dem Sommerferien. Egal. Aber da habe ich mich im Blick. Ich habe nicht gebetet, oh Jesus, lass den Zahnarzt endlich erkennen, dass du der Messias bist. Ein gutes Zeichen wäre, dass wenn ich zum Zahnarzt gehe und er bohrt und er dann auf einmal feststellt, da ist ja nichts mehr. Und dann würde ich ihm Jesaja 35 lesen und dann hat er den Messias. Kann er ihn erkennen? Nee, ich will einfach, dass er überhaupt nicht bohrt. Und ich weiß, es gibt sehr viele Auslegungen, wo Menschen sagen, hier in der Bibel steht, ah, Gott heilt, Jesus hat dich lieb, Jesus will, dass es dir gut geht, Gott, der liebende Vater, macht dir dein Leben leichter oder so. Der will ja, dass du ein Königskind bist. Königskinder sind weich gebettet normalerweise. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist. Ich finde, aus diesem Text ergibt sich die Frage, wie beten wir? Aus welcher Sicht beten wir? Beten wir, damit es in unserem Leben leichter geht? Oder beten wir darum, dass die Macht, die Gegenwart Gottes sichtbar wird? Ist das mit ein Anliegen dabei? Okay, falls ihr dauernd für irgendwelche Sachen betet und das immer alles fluppt und klappt und so, dann ist das okay. Dann ist das bei euch so. Dann würde ich gerne mit euch sprechen, dass ihr vielleicht für meinen Zahn betet. Aber falls das nicht so ist, falls ihr oft erlebt, dass ihr gebetet habt und da ist nichts gekommen und ihr fragt euch, wieso, wenn doch Gott existiert, wieso hat er dieses Gebet nicht erhört? Vielleicht liegt es daran, dass die Situationen, in denen Gott heilt oder in denen Gott was Besonderes tut, nochmal eine andere Struktur haben als nur, mach mein Leben leichter. Der erste Gedanke. Der zweite Gedanke. Wofür entscheiden wir uns? Markus macht in diesem Text deutlich, Jesus ist nicht nur ein Rabbi, also ein Theologieprofessor. Ein Theologieprofessor, mit dem kannst du übereinstimmen oder ihm widersprechen. Ich meine, wenn du noch eine Note von ihm brauchst, dann musst du dir das überlegen. Aber prinzipiell muss man einem Theologieprofessor nicht folgen in seiner Meinung. Und das, was ein Theologieprofessor denkt, was richtig ist, kann man so sehen, darf man anders sehen. Und in der Wissenschaft wird ja auch gerne diskutiert. Jesus ist mehr. Jesus ist so wie ein Prophet, denn Gott handelt durch ihn. Oder Gottes Handeln ist in ihm sichtbar. Nun, die Worte eines Propheten kannst du hören und kannst sie zu Herzen nehmen, aber du musst es nicht. Aber du musst sie auf alle Fälle prüfen, weil es gibt auch falsche Propheten, man muss sich schon überlegen, was man macht. Also auch bei einem Propheten oder so, einem, der im Auftrag Gottes redet, habe ich die Freiheit, mich zu entscheiden, was angemessen ist oder nicht. Aber Markus macht deutlich, Jesus ist mehr als nur ein Prophet, Jesus ist Gott. Und deswegen stellt sich daraus die Frage, was bedeutet das für mich, was für eine Relevanz hat das, wenn Jesus Gott ist? Gott, der Schöpfer des Universums, der am Anfang diese Welt geschaffen hat, der am Anfang meines Lebens steht und der am Ende meines Lebens da sein wird. Meine Existenz kommt von ihm und geht zu ihm. Da ist es nicht wahlfrei, was er denkt über mich und über mein Leben. Über Massen von Leuten kann es mir vollkommen egal sein, was sie von mir denken. Bei Jesus ist das nicht der Fall, weil Jesus Gott ist. Und diese Frage stellt Jesus durch diese Handlung und stellt Markus in diese Handlung. Und das ist vielleicht der Grund, warum dieses Ereignis nicht auf jüdischem Boden stattfindet. Weil die Frage präzisiert genau auf diese Frage, wer bist du? Und Jesus, der antwortet, ich bin der Messias, hat für die damalige jüdische Bevölkerung, insbesondere für die Pharisäer und Schriftgelehrten, nur zwei Handlungsoptionen übergelassen. Er ist der Messias. Wir müssen alles, was wir bisher getan haben, aufhören und müssen ihm 100% folgen. Oder er ist es nicht, dann muss er getötet werden. Das heißt, mit dieser Ausrichtung, dass sich hier stellt, wer ist Jesus? Jesus ist Gott, Jesus ist der Messias. Gibt es keine Egal, sondern nur eine Zwei-Optionen-Handlung. Gehorchen oder töten. Und deswegen geschieht das außerhalb des jüdischen Reiches, hat Jesus sich zurückgezogen von dort. Und dann in Jerusalem, wenn er dort verkünden wird und wenn ihm dort die Frage gestellt wird bei der Gerichtsverhandlung, bist du der Sohn Gottes? Da geschieht dann das. Und da entsteht dann die Entscheidung, dass er getötet wird. Aber für uns stellt sich genau diese Frage auch. Ist Jesus ein weiser Mann? Man kann ihn sich mal anhören, man kann ein bisschen was mitnehmen von dem, was er sagt. Ist er so etwas wie ein Prophet? Das heißt, irgendwie das göttliche Wesen, was irgendwo außerhalb von uns schwebt, davon hat Jesus was mitgekriegt. Das heißt, er hat gute Informationen, das sollte man sich wirklich mal anhören. Oder ist Jesus Gott? Dann muss ich darauf reagieren und muss mich entscheiden, ich lehne dich ab, ich halte das für Quatsch. Oder aber wenn du der Sohn Gottes bist, dann gibt es eigentlich an deiner Meinung und an deinen Richtweisungen keinen dran vorbei. Dann ist das für mich verbindlich. Okay, damit bin ich am Ende meiner Predigt. Und wir singen jetzt ein Lied, was wir letzte Woche schon mal gesungen haben, was deswegen noch ein bisschen unbekannt ist, aber was vom Text recht cool ist, aber auch herausfordernd, das heißt Gerecht leben.